RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen mehrerer iranischer Geschosse einige Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurde der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Iran hat inzwischen ein Ende seiner Luftangriffe angeboten, wenn auch Israel seine einstellt. Wenn die israelischen Aggressionen aufhörten, werde auch die iranische Reaktion darauf enden, sagte Außenminister Afakchi. Dagegen hieß es vom israelischen Militär, man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen. Präsident Herzog sagte, es gehe darum, die Realität im Nahen Osten zu verändern. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es einen Angriff durch Vermummte mit Schlagwerkzeugen gegeben. Sie konnten unerkannt fliehen. Zwei Teilnehmer der Veranstaltung wurden leicht verletzt. Brandenburgs Innenminister Wilke verurteilte vor Ort den Angriff.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch, wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke. Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26:32. Und bei der Europameisterschaft der U21-Fußballer in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht dichte Wolken und Regen, vereinzelt Schauer und Gewitter, die lassen später aber nach, 16 bis 15 Grad. Tagsüber bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da starten wir mit einem Falschfahrer gerade reingekommen. Achtung, Falschfahrer auf der A3 Köln-Oberhausen. Zwischen Raststätte Ulixerheide und Kreuzhilden kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie dort bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A3 Köln-Oberhausen zwischen Raststätte Ulixerheide und Kreuzhilden. Dort ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Dann eine Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten auch zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter teils in kurzer Zeit auftreten, sowie Hagel bis zu 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind sogar Regenmengen bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Dann der Blick noch auf die Straßen, die A1 Bremen-Osnabrück, die ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz 4 Kilometer Stau. Die A8 München Richtung Stuttgart, die ist zwischen Kirchheim-Tech West und Neckarbrücke nach einem Unfall gesperrt. Die A9 Halle-Leipzig-Nürnberg ist zwischen Bad Berneck und Himmelkron und Bayreuth-Nord wegen eines Schwertransports in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt. Und Berlin noch der Verlauf A100, A113, der ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Und die kommen vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Wir haben inzwischen Montag, den 16. Juni, im Studio für Sie Carsten Fick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir beginnen diese Infonacht in dieser Stunde ganz aktuell, und zwar in den kanadischen Rocky Mountains. Dort treffen in diesen Stunden nämlich die Staats- und Regierungschefs der 7 größten Industrienationen ein, G7-Treffen. Gestern die Anreise, heute geht's dann offiziell los, und mit dabei der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und auch US-Präsident Donald Trump wird vor Ort sein. Extra für ihn wurde sogar die Tagesordnung etwas entschärft. Eine gemeinsame Abschlusserklärung ist nicht unbedingt geplant. Gab ja schon mal etwas Unmut, weil der US-Präsident aus Verärgerung über eine Abschlusserklärung seine Unterschrift noch zurückgezogen hatte. Diesmal allerdings soll es dann doch wesentlich harmonischer zugehen.
'Cause every day there's another forest fire. The glaciers melt away, the slopes keep getting higher.
Erstklässlerin Maya singt über Waldbrände, schmelzende Gletscher und die furchtbaren Kriege auf der Welt. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden der Grundschule von Banff in den kanadischen Rocky Mountains hat sie sich dieses Lied ausgedacht und ein Video davon aufgenommen. Es geht um die Probleme der Welt und darum, dass wir Veränderung wollen, sagt Maya.
It's about the world issues and what we want to change.
Das Musikvideo von Maya und ihren Mitschülern wird schon in wenigen Stunden ein ganz besonderes Publikum finden, die Staats- und Regierungschefs auf dem G7-Gipfel in Kananaskis, gut 40 Kilometer von ihrem Heimatort Banff entfernt, eine idyllische kleine Touristenstadt, umgeben von spektakulären Berglandschaften, dichten Wäldern und türkisblauen Seen.
This is like a little easygoing town.
Das ist eine kleine, unbekümmerte Stadt, und der G7-Gipfel bringt eine Menge negative Energie hier rein, weil Leute die Region hier jetzt mit den Politikern in Verbindung bringen, und Politik ist eben kontrovers.
Obviously that's a controversial topic,
sagt Brooklyn, die in Banff zu Hause ist. Selbst mit Protesten im Ort wird gerechnet, vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. Auf den sind die Kanadier gerade nicht besonders gut zu sprechen, und auch viele Touristen haben kaum nette Worte für ihn übrig.
He's not gonna be of any advantage to that summit.
Er wird nicht Sinnvolles zu diesem Gipfel beitragen, das wissen wir.
Whatsoever, we know that.
Auch die Gipfelagenda wurde extra Trump-gerecht gestaltet. Reizworte wie Klimawandel wurden völlig ausgespart. Nicht mal eine Abschlusserklärung wird es wohl geben. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Entschieden hat das Gastgeber Mark Carney, Kanadas Premierminister, der deutlich besser mit Trump klarkommt als sein Vorgänger Trudeau. Die beiden verstehen sich.
He's a very nice guy, by the way, Mark.
Er ist ein netter Kerl. Wir haben einige gute Gespräche gehabt. Wir werden sehen, was passiert. Zum diesjährigen G7-Gipfel sind auch viele Gäste eingeladen, Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Indien, Australien oder Mexiko. Mark Carney wolle bewusst auch weniger große Mächte und ihre Interessen in die Diskussion einbinden. Wenn sie nicht mit am Tisch säßen, würden sie Teil der Speisekarte.
Middle powers must compete for interests and attention, knowing that if they're not at the table, they're on the menu.
Auch dabei der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er hofft darauf, dass die G7-Staaten sich darin einig werden, den Druck auf Russlands Präsident Putin zu erhöhen. Zum Beispiel durch Sanktionszusagen von US-Präsident Trump. Es ist klar, dass wir sehr nah an wichtigen Sanktionsentscheidungen sind, und nur im Dialog können wir eine Übereinkunft darüber treffen, um die Finanzierung von Putins Krieg zu stoppen oder ihn zumindest zu reduzieren. Die Erwartungen vieler Beobachter an diesen Gipfel sind eher gedämpft. Ob es bei den wichtigen Themen, zu denen auch die US-Strafzölle oder die Eskalation im Nahen Osten gehören, wirklich handfeste Fortschritte gibt, ist fraglich. Die kleine Maya aus Banff würde sich das jedenfalls wünschen, damit sie und alle anderen Kinder auf der Welt eine sichere und gute Zukunft haben können.
The mightiest forest begins with a single seed.
Da lassen wir die Maya gerne noch aussingen. Vor dem G7-Treffen in Kanada, unsere Korrespondentin Giselle Uka berichtete. Ja, soweit die Atmosphäre, die Vorzeichen für diesen Gipfel. Gehen wir nochmal nach Kanada, in die Nähe von Banff. Unsere Korrespondentin Julia Kastein ist für uns vor Ort, und ich habe sie früher in der Sendung gefragt, wenn schon eine gemeinsame Abschlusserklärung, wie gehört, nicht unbedingt vorgesehen ist, wie würden Sie die Erwartungen an diesen Gipfel beschreiben?
Ja, ich würde sagen, die sind tatsächlich, was am Ende verbindliche Vereinbarungen angeht, beispielsweise eher gering. Die größte Hoffnung, dass es eben keinen Eklat wie 2018 noch einmal gibt, als Donald Trump eben seine Unterschrift unter ein Abschlussdokument wieder zurückgezogen hat, weil er sich so über Justin Trudeau, den damaligen kanadischen Ministerpräsidenten, geärgert hat. Die Vorzeichen dafür sind insofern auch ganz gut, dass dies ja quasi ein Gipfel der Neulinge ist. Von den 7 Vertretern der G7 Staaten sind 4 zum ersten Mal dabei. Friedrich Merz ist einer davon, Keir Starmer, Großbritanniens Premier auch und auch der Gastgeber beispielsweise. Insofern sind das gute Chancen, nochmal einen Neustart anzufangen mit Donald Trump. Bisher läuft das auch ganz gut. Einige haben ja schon Arbeitsgespräche mit ihm gehabt, haben ihn besucht, wie beispielsweise Friedrich Merz. Und insofern hoffen sie, dass sie ihm noch ein bisschen sozusagen mehr um den Bart gehen können, sage ich mal salopp. Friedrich Merz formuliert es so: besser mit Donald Trump reden als über ihn.
Und Themen, die zu besprechen wären, gibt's ja auch genug. Der Krieg gegen die Ukraine, die weltweiten Zollstreitigkeiten und dann natürlich der Angriff Israels auf den Iran und die Gegenschläge. Inwieweit wird dieses letztere Thema den Gipfel eventuell bestimmen?
Ja, das dürfte schon eins der wirklich großen Themen werden in diesen kommenden 2 Tagen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat das vor seinem Abflug aus Berlin ja auch selbst gesagt, dass diese Eskalation jetzt ganz oben auf der Agenda steht. Und er hat davor gewarnt, dass der Konflikt sich eben noch auf weitere Staaten ausdehnen könnte und gesagt, dass er wenigstens darauf hofft, dass man sich bei G7 darauf verständigt, dass der Iran keine Nuklearwaffen haben darf. Ob das in Form einer gemeinsamen Erklärung möglich ist, das ist eben die große Frage. Präsident Trump warnt ja auch den Iran vor Angriffen, vor allen Dingen gegen amerikanische Ziele, droht damit Vergeltung schon, hat aber auch bei Truth Social behauptet, dass es momentan sehr viele Gespräche über einen Deal gäbe, um diesen Konflikt zu beenden. Wie genau, das hat er nicht versprochen, aber es wird sicher darüber gesprochen werden, davon können wir ausgehen.
Der kanadische Gastgeber hat ja auch diverse Gäste zu diesem Gipfel eingeladen. Am Dienstag wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Gibt es in diesem Punkt eventuell die Hoffnung, dass die G7 da eine gemeinsame, eine starke Position gegenüber Russland erreichen und damit vielleicht auch Donald Trump zu mehr Druck auf Russland bewegen können eventuell?
Naja, also es ist nach wie vor beispielsweise unklar, ob Trump sich mit Volodymyr Zelensky zu einem bilateralen Gespräch trifft. Der ukrainische Präsident wünscht sich das natürlich. Das Weiße Haus hat es noch nicht verraten. Gleiches gilt auch fast für alle anderen Treffen, der jenseits der offiziellen, etwa auch, ob Zelensky sich mit dem deutschen Bundeskanzler trifft und in welchem Format. Die Europäer werden sicher versuchen, Donald Trump dazu zu überreden, härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Das ist ja das Thema schon seit vielen Wochen. Aber ob Trump sich dazu jetzt schon bei G7 bereit erklärt, oder überhaupt, oder ob er diese Entscheidung leicht verschiebt auf den NATO-Gipfel, der ja schon eine Woche später stattfinden wird in Den Haag. Ja, das ist auch noch, ich kann es leider immer nur wiederholen, eine große offene Frage an diesem Gipfel.
Blicken wir vielleicht dann noch auf die deutsche Rolle für Friedrich Merz, der erste G7-Gipfel. Wie geht er in diese Tage in Kanada vielleicht auch? Und das ist ja auch extrem wichtig, die vielen bilateralen Gespräche, die es bei diesen Gipfeln ja auch am Rande immer gibt. Wie geht er in diese Tage?
Ich glaube, Friedrich Merz kommt gut präpariert und das liegt vor allen Dingen eben daran, dass er sein erstes Aufeinandertreffen mit Donald Trump schon hinter sich hat. Er war ja vor gut 10 Tagen im Weißen Haus und dieses Treffen im Oval Office, das lief vor allem im Vergleich zu anderen Treffen, wie wir da in den vergangenen Monaten erleben konnten, beispielsweise mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, aber auch mit dem südafrikanischen Regierungschef. Da lief es für Friedrich Merz deutlich, deutlich besser. Beispielsweise hat Donald Trump ihn ausführlich für sein gutes Englisch gelobt und so weiter. Also ich glaube, da sind die Vorzeichen schon ganz gut, dass es wirklich eine konstruktive Arbeitsatmosphäre sein könnte für Friedrich Merz. Auch die meisten der anderen Neulinge hat er ja schon getroffen, beispielsweise Keir Starmer und natürlich sowieso den alten Hasen in dieser Runde, Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Also ich würde denken, für Friedrich Merz sieht das nicht schlecht aus.
Informationen und Einschätzungen von Julia Kastein waren das aus Kanada. Das G7-Treffen betrifft ja nicht nur die 7 wichtigsten Industrieländer, auch andere Staaten erhoffen sich Impulse von diesem Gipfel. Südafrika hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Staatengruppe inne und ist als Gast zum Treffen in Kanada eingeladen. Präsident Ramaphosa will sich unter anderem mit Donald Trump und auch mit Bundeskanzler Merz treffen. Stefan Überbach berichtet aus Johannesburg.
Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa hat klare Erwartungen an das Treffen in Kanada. Der Gipfel sei eine wichtige Gelegenheit, um internationale Partnerschaften zu stärken und Südafrikas Führungsrolle innerhalb der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zu festigen, sagte Ramaphosa vor seiner Abreise. Südafrika hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne. Das Land will in dieser Funktion auch die Interessen des sogenannten globalen Südens vertreten und macht sich für ein gerechteres Wirtschaftssystem stark. Dabei geht es neben Armutsbekämpfung und Klimafinanzierung auch um Energiepartnerschaften und kritische Rohstoffe. Südafrika verfügt über große Vorkommen an Platin, Mangan oder seltenen Erden, die für die Produktion von Batterien und Windrädern und für die Wasserstofftechnologie gebraucht werden. Ramaphosa will erreichen, dass afrikanische Länder künftig nicht mehr nur die Rohstoffe liefern, sondern auch in die Weiterverarbeitung eingebunden sind und stärker als bisher von der Wertschöpfung profitieren. Am Rande des Gipfels will sich der südafrikanische Staatschef auch mit US-Präsident Trump treffen. Bei seinem Besuch in Washington vor 3 Wochen hatte Ramaphosa den Vorwurf der USA, in Südafrika würden weiße Opfer eines Völkermords entschieden zurückgewiesen. Das Treffen mit Donald Trump bezeichnete er im Anschluss als wichtigen Schritt hin zu einem Neustart der Beziehungen beider Länder. Die Tür für weitere ernsthafte Verhandlungen sei geöffnet. Dabei werde es vor allem um Handelsthemen gehen. Die USA haben Strafzölle von 30% auf südafrikanische Produkte wie Autos, Autoteile oder Zitrusfrüchte angekündigt, bisher aber noch nicht in Kraft gesetzt. Südafrika befürchtet den Verlust tausender Arbeitsplätze, sollten die Zölle tatsächlich eingeführt werden. Sprechen will Ramaphosa auch mit Bundeskanzler Merz. Deutschland ist für Südafrika einer der wichtigsten europäischen Partner.
Stefan Überbach aus Johannesburg vor dem G7-Gipfel in Kanada. Soweit einer unserer Schwerpunkte in dieser Nacht. 0:16.
Die ARD-Infonacht.
Ja, das hat es noch nicht gegeben in Deutschland, einen Veteranentag. Ein Veteran, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen, vetus heißt so viel wie alt oder auch erfahren. Bei über 100 Veranstaltungen kreuz und quer im Land standen die rund 10 Millionen ehemaligen, aber auch noch aktiven Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Mittelpunkt. Verteidigungsminister Pistorius war auf einer Veranstaltung in Hamburg mit dabei. Reinhard Postelt berichtet von dort.
Hamburgs Rathausmarkt wirkte wie der große Appellplatz eines Kasernenhofs. 400 Studierende der Helmut-Schmidt-Bundeswehr-Universität marschierten auf, teils in den grauen Heeresuniformen, teils in den blauen der Marine. Vor den Augen ihrer Angehörigen nahmen sie Haltung an.
Augen gerade aus, Paradeaufstellung, rührt euch!
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bewusst eine öffentliche Beförderung junger Soldatinnen und Soldaten für den Veteranentag gewählt. Neben der Tradition wollte er auch den Aufbruch hervorheben nach der Zeitenwende des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Studierenden hätten den Weg in die Bundeswehruniversität deshalb nicht leichtfertig beschritten.
Es wird Ihre Generation sein, die unter schwierigen Bedingungen führen muss. Zaudern Sie nicht, handeln Sie. Legen Sie Ihre Freiheit des Denkens nicht ab.
Nun würden Sie die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Frieden schultern. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hob die veränderte weltpolitische Lage hervor.
In einer Zeit der globalen Krisen und Konflikte, in der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder Krieg in Europa herrscht, ist uns die Bedeutung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Angriffe von außen und innen wieder deutlicher geworden.
Dann widmete sich der Verteidigungsminister den 10 Millionen Veteranen der Bundeswehr. Der Bundestag habe ja beschlossen, jeden 15. Juni zum Tag der Veteranen zu machen. Ein großer Schritt, so Boris Pistorius.
Ich bin persönlich sehr froh, dass unsere Gesellschaft diese Wertschätzung deutlich sichtbarer zeigt als in der Vergangenheit. Was verdient mehr Würdigung und Respekt, als sich in den Dienst unseres Landes zu stellen, als für unser aller Sicherheit, für Frieden, Demokratie und Freiheit einzutreten?
Anschließend wurden die 400 Studierenden feierlich befördert, zum Leutnant oder zum Leutnant zur See. Lasst euch feiern, rief der SPD-Verteidigungsminister den frisch Beförderten zu und ergänzte, vor wenigen Wochen hätten hier auf Hamburgs Rathausmarkt 40.000 Menschen den Aufstieg des HSVs gefeiert in die Bundesliga. Nun feiere Hamburg die Leutnants und die freuten sich wirklich.
Es war sehr, sehr schön, dass das so offiziell mal in Hamburg stattgefunden hat, am Rathaus. Das ist schon was ganz Besonderes, was auch so eine Wertschätzung ausdrückt für die Bundeswehr. Das ist was ganz anderes als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
War ein schöner Tag.
Gar nicht zum Feiern war rund 250 Bundeswehrgegnern aus dem linken Spektrum zumute. Zwar waren es viel weniger als erwartet, aber der friedenspolitische Sprecher der Hamburger Linken, David Stob, hielt den öffentlichen Beförderungsappell für aus der Zeit gefallen.
Darum lehnen wir das ab, was hier auf dem Rathausmarkt stattfindet, weil es sich einschreibt in eine Tradition des Feierns von Militärischem, was auch darauf gerichtet ist, Gesellschaft vorzubereiten auf militärische Lösungen. Das ist ja jetzt das, was auch einige mit einer geistigen Zeitenwende fordern, und das lehnen wir ab.
Polizeikräfte aus Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten den Rathausmarkt weiträumig abgesperrt. So verhallte der Protest der Linken. Die Sperren hielten auch mehrere Dutzend Veteranen ab. Sie hatten keine Einladung und wurden, obwohl sie wütend ihre alten grauen Wehrpässe in die Luft reckten, nicht auf den Rathausmarkt vorgelassen.
Über den ersten deutschen Veteranentag berichtete Reinhard Postelt aus Hamburg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nach dieser Devise haben Menschen schon immer gern ihren Müll beseitigt. Sehr beliebt als Müllhalde ist seit jeher auch das Meer. In seinen Weiten und Untiefen verschwinden auch große und gefährliche Objekte auf Nimmerwiedersehen. Sogar Atommüll wurde in den vergangenen Jahrzehnten im großen Stil dort abgeladen. Auch an 50 Stellen im Nordostatlantik, also in den Seegebieten rund um Europa. Eine wissenschaftliche Mission will jetzt 4 Wochen lang dort nach Müllfässern suchen. Cornelia Kirchner berichtet.
Man kann es sich heute nur noch schwer vorstellen, aber in den vergangenen Jahrzehnten sind weltweit rund 200.000 Tonnen Atommüll in den Weltmeeren versenkt worden. Das schätzt die Internationale Atomenergiebehörde. Auch Europa hat sich daran beteiligt, sagt Pedro Noguera vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
Der radioaktive Müll im Nordostatlantik wurde zwischen 1959 und 1983 von 9 Ländern, vor allem Großbritannien, Frankreich und Deutschland, entsorgt und stammen aus Forschung, Medizin und die Atomindustrie.
Die rund 200.000 Fässer mit leicht strahlendem Atommüll liegen im Nordostatlantik verteilt und sie sind gewollt undicht und geben Radioaktivität ab.
Die Freisetzung von den Radionukliden war Teil des Entsorgungskonzepts. So, die Freisetzung sollte langsam erfolgen, damit die Radionukliden langsam verdünnen können. Heute wissen wir, dass das falsch war und sich eigene Radionukliden nicht verdünnt haben, sondern sich in die Nahrungskette eingereicht haben.
Die Forscher wollen in der Tiefe rund um den Atommüll Meerestiere fangen und auch Proben vom Meeresboden nehmen, um die radioaktive Belastung zu messen. Keine leichte Aufgabe.
Die Tiefe ist ein Problem für solche Probennahmen und die genaue Position von den Gefäßen. Dafür haben wir ein Team an Bord, die ULIX einsetzen. Das ist eine der modernsten AUVs der Welt. Das ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug, der bis zu einer Tiefe von 6000 Meter tauchen kann und kann die Meeresboden scannen und auch gleichzeitig Fotos machen.
Erste Ergebnisse sollen im September vorliegen. Mit Katastrophennachrichten rechnet der Forscher Pedro Noguera aber nicht.
Meine Erwartung ist, dass ihn leicht kontaminiert mit Radionukliden sowie Americium und Plutonium. Allerdings, wir hoffen, dass die Dosis relativ niedrig sind, sodass sie leider nicht unter diese Kontamination.
Was bedeutet das alles für uns Menschen, die doch gern Fische und Meeresfrüchte essen? Pedro Noguera sieht da keine Probleme.
Wir haben zum Beispiel in die Ostsee, ist eine von der meisten kontaminierten See der Welt, mit Cäsium unter 37, und da sehen wir, dass die Werte gehen runter und es ist überhaupt nicht problematisch für die Menschenernährung.
Auch wenn dieser Befund vielleicht beruhigt, soll Atommüll später auch wieder aus dem Meer geholt werden, wenn er denn nicht in allzu großer Tiefe liegt.
Müll, auch Atommüll im Nordostatlantik. Cornelia Kirchner berichtete für die ARD-Infonacht. Wie in so vielen Städten gibt es sie auch im bayerischen Mühldorf Straßen, die nach Menschen benannt wurden, deren Lebensgeschichten in der NS-Zeit verstrickt sind. In Mühldorf ist es die Hans-Gollwitzer Straße, benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister und NS-Täter Hans Gollwitzer.
Immer wieder gab es Bestrebungen, die Straße umzubenennen oder auf die Geschichte des Namensgebers hinzuweisen. Wie geht eine Stadt mit dem Straßennamen um, an dem so viel Geschichte haftet? In Mühldorf hat man sich für Sticker mit QR-Codes entschieden.
Wir bringen jetzt einmal den QR-Code für die Hans-Gollwitzer Straße am Straßenpfosten quasi an. Da kann halt jeder, der vorbeigeht, einfach mit dem Handy den QR-Code scannen und kommt dann auf die Homepage, wo mehr Infos dazu sind.
Sagt Kerstin Fottner von der Mühldorfer Tourismusbehörde. Die Sticker sind ungefähr 15 mal 10 cm groß, weiß, mit dem Mühldorfer Stadtwappen und einem QR-Code versehen. 5 Jahre ist es her, dass der grünen Stadtrat Matthias Kraft einen Antrag gestellt hatte, am Straßenschild auf die NS-Vergangenheit Gollwitzers hinzuweisen. Zufrieden ist er allerdings nicht.
Wenn ich dieses kleine Pappschild da sehe, dann hätte ich mir halt gewünscht, dass es ein bisschen klarer und deutlicher und ehrgeiziger geworden wäre. Ja.
Hans Gollwitzer wurde 1938 vom NS-Kreisleiter zum berufsmäßigen Bürgermeister der Stadt berufen, nachdem er das Amt bereits ein Jahr ehrenamtlich ausübte. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der ehemalige evangelische Pfarrer zum Täter. Er sorgte unter anderem für die politische Verfolgung und Diskriminierung von Juden und Andersdenkenden, ohne später Reue zu zeigen.
Er sagt ganz klar, ja, ich habe damals die Person in Schutzhaft nehmen lassen, weil er sich gegen unsere Volksgemeinschaft definiert hat, die aber natürlich von ihm oder von dem System oder von der NS-Zeit definiert ist. Und deswegen ist er für mich Täter.
Sagt der Mühldorfer Stadtarchivar Edwin Hamberger. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Gollwitzer in ein Internierungslager, Stichwort Entnazifizierung. Und obwohl die Mühldorfer von seiner Geschichte wussten, 1952 wählten sie ihn zum ersten Bürgermeister. Bis 1966 blieb er im Amt und wurde anschließend sogar zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. 1983 dann, kurz nach seinem Tod, wurde die Straße im Mühldorfer Süden nach ihm benannt. Bestrebungen, die Straße umzubenennen oder eine Infotafel aufzustellen und sich von der Ehrenbürgerwürde zu distanzieren, wurden vor 7 Jahren vom Stadtrat abgelehnt. Die Lösung mit den QR-Codes empfindet der Stadtarchivar als eine gute Form der Erinnerungskultur, denn
wenn man sagt, man schraubt das Straßenschild ab, tun wir uns da wirklich was Gutes und ermöglicht es uns wirklich, kritisch mit dieser Vergangenheit umzugehen.
In der ruhigen, rundläufigen Hans-Gollwitzer Straße selbst kommt das Projekt bei denen, die es mitbekommen, gut an.
Ja, ist ja super, dann kann man sich da auch weiterbilden und weiß ja nicht jeder, wer das vielleicht war.
Muss man mal stehen bleiben und mal lesen.
0 Uhr
27. Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Die Handballer des SC Magdeburg haben erneut die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale gegen den Meister aus Berlin setzte sich der SCM überraschend deutlich mit 32-26 durch. Unsere Reporterin Tabea Kunze war in der Halle beim Final Four Turnier in Köln dabei und so hat sie diese Kunden nach Spielende erlebt.
Und das ist die Schlussrede. Die Revanche ist geglückt, in der Bundesliga knapp hinter den Füchsen Berlin ins Ziel gekommen. Aber in der Champions League, da haben sie abgeliefert und haben in diesem Finale wirklich überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, wer hier heute mit Europas Krone aus der Halle gehen wird. Und das ist der SC Magdeburg.
Magdeburg also das beste Handballteam Europas. Für die Fußballer des FC Bayern München hat in Cincinnati die Club-WM begonnen. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland ging mit 10-0 haushoch an den deutschen Rekordmeister. Frage an Florian Eckel, welche Bedeutung hat denn dieser Kantersieg?
Ja, leider aus Bayerns Sicht gibt es nur 3 Punkte für dieses Schützenfest. Aber viel wichtiger als der Sieg gegen die Halbprofis aus Neuseeland ist meiner Meinung nach, man konnte sich locker einspielen, weiter an der Offensivabstimmung arbeiten und nach einer sehr kurzen Eingewöhnungsphase im Turnier entspannt ankommen. Man hat zum Beispiel bei Stürmerstar Harry Kane gesehen, dass Reisestrapazen, Hitze und Zeitverschiebung schon auch Spuren hinterlassen können. Deswegen konnten die Bayern den Auftakt gegen Auckland City recht schnell als Testspiel nutzen, auch weil Talente wie Asnou und Karl Spielzeit sammeln durften und auch die Verletzungsrückkehrer Upamecano und Musiala wieder eingegliedert worden sind. Jetzt bleiben 5 Tage, um sich in Ruhe auf die erste große Herausforderung im Turnier anzupassen. Kommendes Wochenende geht's dann gegen die Boca Juniors aus Buenos Aires. Das wird eine ganz andere Hausnummer für die Bayern.
Wir bleiben noch kurz beim Fußball. Bei der U21-EM in der Slowakei hat das deutsche Team auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. Gegen Tschechien gab es einen 4:2-Erfolg. Damit hat der DFB-Nachwuchs den Viertelfinaleinzug vorzeitig perfekt gemacht. Tennisspielerin Tatjana Maria hat sensationell das WTA 500-Turnier im Londoner Stadtteil Queens gewonnen. Mit 37 Jahren, das ist vor ihr noch keiner Spielerin gelungen. Alexander Zverev wollte sich den Titel beim Rasenturnier in Stuttgart schnappen, musste sich aber seinem Angstgegner Taylor Fritz aus den USA geschlagen geben. Zverevs Fazit fällt trotzdem positiv aus.
Ich habe alles aus der Woche rausgeholt, was ich haben wollte. Klar, es ist nie schön, ein Finale zu verlieren, aber es ist auch okay. Dafür, dass wie viel ich trainiert habe, dafür, was ich alles gemacht habe, finde ich diese Woche mehr als positiv.
Für Zverev geht es nun direkt mit dem Rasenklassiker in Halle-Westfalen weiter. In zwei Wochen beginnt dann das legendäre Turnier in Wimbledon. Montreal war an diesem Wochenende Austragungsort in der Formel 1. Das Rennen zum Großen Preis von Kanada gewann George Russell und es war ein besonderer Sieg. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Erster Mercedes-Sieg in dieser Saison. Für George Russell der vierte Erfolg seiner Karriere. Der Engländer gewann schon das Startduell gegen Titelverteidiger Max Verstappen und konnte den Red Bull des Niederländers durch eine perfekte Rennstrategie auch hinter sich halten. Platz 3 hinter Russell und Verstappen ging in Montreal an den erst 18-jährigen Kimi Antonelli. Im zweiten Mercedes. Das erste Podium für den jungen Italiener. Enttäuschend diesmal die beiden WM-Führenden von McLaren. Spitzenreiter Oscar Piastri wurde zwar zumindest noch Vierter, aber der Tabellenzweite Lando Norris ist nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen ausgeschieden. Der deutsche Nico Hülkenberg hat in seinem Sauber als Achter 4 WM-Punkte geholt.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Die Basketballer des FC Bayern haben das erste Spiel der Finalserie gegen Ulm für sich entschieden und zwar mit 82:66. Damit liegen die Münchner nun in der Best-of-Five-Serie vorn. Schon am Mittwoch folgt Spiel Nummer 2. Dann hat Ulm Heimrecht.
Und soweit der Sport mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um gleich 0.32 Uhr mit Juliette Groß. Israel und der Iran haben die gegenseitigen Angriffe auch am Abend fortgesetzt. Der israelische Regierungschef Netanyahu meldete die Zerstörung der wichtigsten iranischen Urananreicherungsanlage in der Atomanlage Natanz. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Wie die iranische Agentur Tasnim berichtete, startete der Iran eine neue Angriffswelle gegen Israel mit Raketen. Aus mehreren Teilen des Landes wurden Einschläge gemeldet. Inzwischen wurde der Luftalarm wieder aufgehoben. Deutschland leistet laut Bundesverteidigungsminister Pistorius Israel derzeit keine militärische Unterstützung. Es gebe keine Anfragen und man bereite nichts vor, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Zugleich äußerte Pistorius Verständnis für das Vorgehen Israels. Das Land habe jedes Recht, sich zu verteidigen.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem gefährlichen nuklearen Wettrüsten. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Jahrbuchs erklärte das Institut, fast alle der neun Staaten mit eigenen Atomwaffen hätten ihre Bestände modernisiert, also bestehende Waffen aufgerüstet oder neuere Modelle ergänzt. Den veröffentlichten Zahlen zufolge nahm die weltweite Gesamtzahl atomarer Sprengköpfe im Vergleich zum Vorjahr zwar ab, allerdings langsamer als bisher. Gleichzeitig werde aber eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt. Die mit Abstand meisten Atomwaffen besitzen laut SIPRI die USA und Russland. Ein unveröffentlichter Sonderbericht des Gesundheitsministeriums wirft dem früheren Minister Spahn schwere Versäumnisse vor bei der Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ handelte Spahn dabei nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen. Letztlich kaufte er Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil vernichtet wurde. Zu den Vorwürfen sagte Spahn, er sei in der damaligen Notsituation unkonventionelle Wege gegangen, weil die etablierten Beschaffungswege nicht funktioniert hätten. Auf Mallorca haben erneut tausende Menschen gegen Massentourismus protestiert. Dazu aufgerufen hatte eine Initiative, der zahlreiche Organisationen und Gruppierungen angehören. Sie fordert eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Kreuzfahrtmoratorium und ein Ende der touristischen Vermietung. Ähnliche Proteste gab es an diesem Wochenende auch in Barcelona und Madrid. Das Wetter in Deutschland. In der Südhälfte Schauer und Gewitter, im Westen gering bewölkt und trocken, minimal 16 bis 8 Grad. Am Tage oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer, maximal 18 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und er startet um 0.35 Uhr zunächst mit einer Entwarnung für die A3 Köln-Oberhausen. Kein Falschfahrer mehr zwischen Raststätte, Ohligserheide und Kreuzhilden. Dann die A1 Bremen-Osnabrück, die ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Kirchheim-Tech-West und Neckarbrücke nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin noch der Verlauf A100, A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 5 Uhr gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, ganz wie Sie mögen. Die Beziehung zwischen Donald Trump und Elon Musk entwickelte sich ja zu einer engen politischen Partnerschaft zunächst und endete dann schließlich in einem dramatischen Bruch. Damit scheint auch die Allianz zwischen US-Regierung und Silicon Valley zu bröckeln. Um das Chaos zu verstehen, besprechen Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub im folgenden KI-Podcast, was hinter den Verflechtungen steckt und wie digitale Souveränität für europäische Menschen, für Unternehmen und Gesellschaften aussehen kann.
Fritz, fangen wir doch mal an mit vor so 5 Monaten. Da war nämlich die Amtseinführung von Donald Trump im Weißen Haus. Und die Sache, die damals auch schon relativ oft besprochen wurde, wir haben es im Podcast auch kurz erwähnt, war, dass eine Sache anders war als 8 Jahre vorher. Er hatte nämlich eine ganze Menge Rückhalt von Leuten, die 2016 noch nicht auf seiner Seite waren, nämlich ganz vielen hochrangigen Leuten aus der amerikanischen Technologiewelt, aus dem Silicon Valley.
Ja, direkt hinter Trump auf der Ehrentribüne saßen die, also genau dort, wo eigentlich wirklich sonst die Staatschefs anderer Länder sitzen, wenn die dabei sind bei der Amtseinführung. Da saßen Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai von Google, also die Creme de la Creme der Tech-Bosse der größten Tech-Firmen. Und es war ein bemerkenswerter Moment, weil das eben genau diejenigen waren, die sich traditionellerweise eigentlich gar nicht so sehr gesehen haben in der Ecke von Trump oder die nicht dort gesehen wurden. Und plötzlich sind sie dort. Und dass die dort sind, das ist kein kompletter Zufall. Das hat unterschiedlichste Gründe.
Ich glaube, für eine Menge Leute hat sich's aber trotzdem fast ein bisschen folgerichtig angefühlt, oder? Also da sind ein paar wichtige Tech-Bosse, da geht's um viel Geld, da geht's natürlich auch um Marktmacht und dass man da die Nähe zu jemandem sucht, der ja auch mal bekannt dafür ist, die Regierung eher kleiner machen zu wollen als größer. Das hat ja schon irgendwie gepasst. Ich glaube, es gab eine Menge Leute und gibt's vielleicht immer noch, die sagen, nö, das hat eigentlich schon immer super zusammengepasst und ist völlig selbstverständlich, dass Trump und die große Tech-Welt so zueinander finden.
Ja, wobei man da bedenken muss, dass ja vor kurzem, also ne, irgendwie in der Amtszeit davor, Trump noch von Twitter runtergeworfen wurde von der Tech-Welt, dass Google, Microsoft überall Presseerklärungen rausgegeben wurden über Diversity, die auch sehr, sehr unverhohlene Kritik teilweise geübt haben an Trump. Und das hat sich plötzlich geändert und ich glaube, es gibt 3 Gründe, warum sich das geändert hat. Der erste Grund, über den können wir vielleicht gleich am Anfang reden, das ist, weil es eben im Silicon Valley noch nie so war, dass der einheitlich getickt hat. Also man denkt das vielleicht manchmal von Europa aus so, die sind irgendwie jetzt alle für Trump oder alle gegen Trump. Die Realität ist so, dass es eben natürlich eine Bandbreite an Meinungen dort gibt. Und die Meinung, die pro Trump war, die gibt's halt auch schon länger im Silicon Valley. Das war eben zum Beispiel Peter Thiel. Peter Thiel, großer Investor, der schon 2016 damals prominent Trump unterstützt hat. Legendäre Figur in Silicon Valley, hat PayPal gegründet, hat als einer der frühesten Leute das Potenzial in Facebook gesehen und die Firma eigentlich auch durch das erste große Investment von außen dann auch groß gemacht und war auch tatsächlich ganz am Anfang mit dabei in der KI-Revolution, also tatsächlich auch eine relevante Figur für uns hier im Podcast, hat zum Beispiel OpenAI sehr, sehr früh als Early Investor unterstützt und auch Google DeepMind, bevor es Google DeepMind war, als es noch einfach nur DeepMind war, hat Peter Thiel darin schon investiert. Und das ist jemand, der ist gut vernetzt und der und sein gut vernetztes Netzwerk, die sind schon seit eigentlich den 90er Jahren politisch, ideologisch sehr konservativ unterwegs, sehr libertär auch, aber vor allem eben auch nicht wie das restliche Silicon Valley irgendwie, haben die irgendwas mit den Demokraten am Hut gehabt. Das ist so Grund eins, würde ich sagen, dass da schon eine längere Vorgeschichte ist, dass da der Boden wurde quasi bereitet, auf dem jetzt die Veränderung, die wir im Silicon Valley gesehen haben in den letzten Monaten, passiert ist.
Es hat natürlich geholfen, dass dann auf einmal auch Trump mit einer ganz anderen Mehrheit vielleicht diesmal ins Amt kam. Also es gab ein bisschen weniger Widerstände von außen. Er hat die Mehrheit im Senat, im Repräsentantenhaus und so weiter, auch mehr als beim letzten Mal. Da haben vielleicht einfach von vornherein auch ein paar gesagt, sie wollen auf den Sieger setzen.
Genau, das würde ich sagen, ist so der zweite große Grund. Der zweite Grund ist, dass natürlich vollkommen klar im Silicon Valley wie anderswo auch in erster Linie Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen unterwegs sind. Also Leute, die halt Business machen
wollen. Wahrscheinlich vor allem Männer in dem Fall.
In dem Fall vor allem Männer, muss man natürlich so sagen. Leute, die eben ein gutes Geschäft machen wollen. Vor allem natürlich diejenigen, die da ganz oben an der Spitze sind. Die Mark Zuckerbergs, die Jeff Bezos, die Leute, die an der Spitze dieser ganz großen Tech-Unternehmen sind. Die wissen natürlich, dass eine Regierung im Zweifelsfall als Gegner für dein Unternehmen dir echt auch einfach Probleme machen kann. So ist es zumindest schlecht für dich vom PR-Gesichtspunkt her, wenn Trump jetzt auf einmal anfängt, sich auf Twitter oder auf Truth Social, also auf seiner eigenen Kurznachrichtenplattform, auf einmal anfängt, sich an dir abzuarbeiten. Mhm. Und sie wissen natürlich auch, dass es eine Regierung ist, die jetzt mit, wie du gerade gesagt hast, mit einer besonders starken, überraschend starken Mehrheit ins Weiße Haus gekommen ist und die eben auch von Anfang an so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche gegenüber dem Silicon Valley, glaube ich, signalisiert hat. Also auf der einen Seite gesagt hat, hey, wir deregulieren ganz fröhlich für euch, aber eben auch klar gemacht hat, wir werden jetzt nicht irgendwie besonders sanft umgehen mit unserer Opposition in diesem Land oder mit Firmen oder Menschen, die uns irgendwie öffentlich ein Dorn im Auge sind.
So, ich bin jetzt gleich gespannt auf deinen Punkt 3, aber natürlich, wenn man sich anschaut, was letzte Woche passiert ist und warum wir auch über diese Folge reden, wir haben es jetzt noch nicht allzu explizit gemacht, aber gerade Elon Musk könnte sich ja möglicherweise gerade die Frage stellen, ob er denn wirklich auf das richtige Pferd gesetzt hat. Also wenn die quasi versucht haben zu investieren in eine neue Regierung, nennen wir es mal ein bisschen euphemistisch so, dann fragen sich da vielleicht gerade ein paar, vielleicht haben wir doch falsch investiert. Vielleicht hätten wir doch was anderes machen sollen und sind sich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Zumindest diesen Eindruck bekommt man ja gerade, wenn man die Nachrichten liest und schaut, was da gerade so los ist.
Ja, genau, diese Elon Musk-Sache, die ist auch direkt verwandt mit dem dritten Punkt, nämlich die Hoffnungen, die das Silicon Valley auch ein bisschen in die Trump-Regierung gelegt hat. Wir haben da mal eine Folge dazu gemacht am 15.10.24. Für alle, die sie nochmal nachhören wollen. Die Trump-Kampagne hat sehr, sehr klar signalisiert, dass sie pro Silicon Valley auch Politik machen wird. Also, dass sie deregulieren wird, dass sie auch, das war sogar mal die Rede davon, die Einwanderung erleichtern wird, damit man mehr hochqualifizierte Naturwissenschaftsgenies irgendwie in seine KI-Firmen kriegen kann im Silicon Valley. Und das ist natürlich zum einen auf der Policy-Ebene einfach nicht so wirklich passiert und zum anderen ganz konkret in der Figur von Elon Musk sehen wir, dass da die Dinge wirklich komplett schief gegangen sind. Also der ist ja Trump fast nicht mehr von der Seite gewichen. Da gab es dann auch ganz viel Rhetorik, ja, wie jetzt eben die Regierung gemeinsam mit den Tech-Genies unglaublich alles effizienter machen würde.
Ich liebe Donald Trump so sehr, wie ein Heteroman einen anderen Heteroman lieben kann, hat er, glaube ich, getwittert.
Ja, es ist so wie...
Oder geixt.
Geixt, genau. Also dieser Honeymoon, der war nicht von Dauer. Und es war vielleicht auch ein bisschen absehbar, dass eine Figur wie Donald Trump und eine Figur wie Elon Musk, die ja beide in ihrem Leben das total gewohnt sind, dass ihnen niemand eigentlich wirklich widerspricht, also dass sie Leute einfach feuern können, wenn sie von denen genervt sind, dass die vielleicht auf Dauer so ein bisschen nicht so hundertprozentig miteinander funktionieren. Und zum anderen aber eben, glaube ich, schon auch, dass er mit seiner ein bisschen komischen Elon Musk-Art dann irgendwann den Leuten ja allen Berichten nach so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Also da sind ja mehr und mehr Sachen an die Presse durchgeflossen und Höhepunkt des Streits war dann letzte Woche, als Musk getweetet hat, die große neue Regierungsinitiative von Donald Trump, das Big Beautiful Bill, dass er das total kacke findet, weil das halt einfach enorm viel Staatsschulden aufnimmt. Also wirklich, da hat irgendwie alles, was er mit Doge versucht hat zu machen, hat wirklich kein Gewicht da im Vergleich. Und wir wissen alle mittlerweile, wenn man sich Donald Trump anguckt die letzten Jahre, wenn du eine Sache nicht machen kannst, ist ihn irgendwie öffentlich zu kritisieren. Dann bist du unten durch. Und genau das ist jetzt halt passiert.
Ja, es scheint ja auch jetzt so, als hätte er erstmal wieder den Schwanz eingezogen. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr ein Politik-Drama-Podcast werden, wobei es natürlich so leicht ist und
ich glaube, so verlockend. Eine von 100 Folgen darf auch mal ein bisschen Politik-Drama sein bei uns.
Es gibt ja einen kleinen, lustigen Fakt, der bei dieser ganzen Sache so untergeht, aber der uns im KI-Podcast natürlich besonders interessieren sollte. Und zwar in dieser Big Beautiful Bill, wo ja sich so viel Emotion entlädt und die jetzt der Grund ist, warum wir gesagt haben, wir reden jetzt nochmal konkret darüber, was ist eigentlich los in den USA. Da steht drin, dass die verschiedenen Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten 10 Jahre lang nicht KI regulieren dürfen. Mhm, also ja. Es gibt ein hartes KI-Regulationsverbot, was da muss man jetzt, glaube ich, einen US-Rechtsexperten fragen, wie verfassungsgemäß das überhaupt ist, sowas da reinzuschreiben. Es ist auf jeden Fall eine eigenartige Klausel, die da drin steht, aber das ist ja eigentlich genau das, was die Tech-Elite sich gewünscht hat. Möglichst machen dürfen, was man möchte, ohne dass irgendwie ein nerviger demokratischer Gouverneur daherkommt und sagt, also vielleicht wollen wir da doch ein bisschen was regulieren. Also das zeigt, es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Vielleicht ist die Dramalinse fast die einzige, die man da aufsetzen kann, um es wirklich ein bisschen einzufangen. Es zeigt aber auch, es ist eben wichtig. Also es ist nicht einfach nur, ein paar reiche und mächtige Männer streiten sich irgendwie über irgendwas, sondern nee, daran hängen tatsächlich wichtige Faktoren, die die Zukunft der Technologie und vielleicht ja der Menschheit mitbestimmen. Die große Frage, sind letztlich die Tech-Unternehmen und die Trump-Regierung mittlerweile so verflochten miteinander? Und das ist so die Frage, die ich mir nämlich die ganze Zeit stelle, dass sie sich gar nicht wirklich streiten können. Also selbst wenn die jetzt hier in den Clinch geraten, wegen dem US-Haushalt oder von mir aus auch wegen Migration oder irgendwas anderes. In den USA ist ja gerade sehr viel am Köcheln. Ist ja auch vielleicht kein Zufall, dass gerade in Los Angeles bei diesen Protesten und Ausschreitungen auch einige von den Waymo-Autos in Brand gesetzt wurden.
Also die selbstfahrenden Autos, genau, quasi von diesem Taxi-Startup, das selbstfahrende Autos macht.
Da ist auch Google gehört. Also die sind ja tatsächlich eine Art Symbol vielleicht geworden für die großen Technologiefirmen kommen an und nehmen so den Job weg von dem, was klassischerweise der Taxifahrer war. Erst über die Apps und jetzt über die Autos, die einfach gar keinen Fahrer mehr brauchen. Also da brodelt was. Und vielleicht bedeutet das, dass diese große Verflechtung gar nicht aufgelöst werden kann. Und man braucht einander, meinst du nicht?
Ja, ich glaube, da ist was dran. Also zum einen, glaube ich, vertieft sich diese Verflechtung auch mit jeder weiteren Woche. Und es ist eine Verflechtung, die eben einfach wirklich auf der Sachebene ist. Also einfach auf der wirklichen, ja, mal ganz banal gesagt, Infrastrukturebene. Also ein Beispiel, das man da geben kann, ist jetzt nicht Software und KI, sondern wirklich Hard-Technologie, ist SpaceX. Also die Firma von Elon Musk, die Raumfahrtfirma, die ist unfassbar wichtig für die NASA und für das ganze Raumprogramm der USA und für auch alle geopolitisch strategischen Pläne, in denen Weltraum eine Rolle spielt. Also Starlink als Satelliteninternet, was ja eine große Bedeutung mittlerweile auch militärisch hat, das kannst du nicht haben, ohne mit dieser privaten Firma irgendwie, sage ich mal, einen Deal zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch so, dass SpaceX wiederum ohne den Großkunden amerikanische Regierung halt sehr, sehr viel schlechter dastehen würde.
Ich würde da jetzt 2 Sachen mitnehmen. Also einmal, so unterhaltsam es ist, wenn Elon Musk über Donald Trump schreibt, er sei in den Epstein-Files drin und dann diesen Tweet auf einmal wieder löscht nach so ein paar Tagen, als hätte den niemand gesehen in der Zwischenzeit. Ja. Es ist unterhaltsam irgendwie, aber es ist am Ende des Tages vielleicht eine andere Diskussion als die über die Technologie und die Politik selber. Also das sind eigentlich 2 unterschiedliche Sachen. Und das andere ist, wenn man sich dann begibt auf die Ebene der Politik, dann bedeutet das nicht, dass nur weil die manchmal diese Tech-Milliardäre und der US-Präsident selber so ein bisschen, ja fast, also ich glaube mir das jetzt mal so stümperhaft irgendwie rüberkommen, also das würden die einfach halt sagen, was ihnen gerade in den Sinn kommt und nicht wirklich groß strategisch denken, dass dann nicht eine Strategie dahinter steht und dass nicht in all dem doch auch eine Ideologie mitschwingt, die zum Beispiel David Sachs, der ja auch ganz wichtige Figur ist in diesen Big Tech und jetzt eben auch in der Trump-Regierungskreisen, der hat das so formuliert, der hat gesagt, wenn wir gewinnen, dann bedeutet das, dass die gesamte Welt sich rund um den amerikanischen Tech-Stack organisiert. Das hat er in seinem Podcast gesagt, der All-In-Podcast, der auch ein relativ wichtiges Format eigentlich mittlerweile geworden ist dafür. Und damit meint er natürlich auch uns. Also wenn er sagt, die ganze Welt sollte abhängig sein letztlich von amerikanischer Technologie, dann meint er natürlich auch Europa, inklusive unserer Verteidigung und das ist das, worüber wir jetzt gleich noch sprechen werden, weil wir sind immer noch der KI-Podcast, künstliche Intelligenz.
Aber es ist ja so, dass wir uns tatsächlich gerade in diese Richtung entwickeln, die David Sacks da skizziert. Also wenn man sich jetzt eben, wie gesagt, die große Cloud-Infrastruktur anschaut.
Genau, absolut. Also Microsoft, Google, Amazon, die drei großen Hyperscaler aus den USA, die sind auch in Europa für 70% des Cloud-Markts verantwortlich. Und das war so eine Information, die war vor 10 Jahren oder wäre vor 10 Jahren einfach vielleicht so ein Ärgernis gewesen, sage ich mal. Das ist sowas, ja, das hätte man drüber diskutiert auf irgendwelchen Konferenzen und gesagt, also irgendwie ist das vielleicht doch nicht so gut und wir bräuchten vielleicht ein bisschen mehr europäische Konkurrenz. Aber um jetzt hier mal das Bündel zuzumachen unserer Geschichte, die wir heute erzählen, jetzt, wo diese Technologien zunehmend politisiert sind, wo es zunehmend engere Verbindungen gibt zwischen dem Silicon Valley und der Trump-Regierung, kommt all das natürlich möglicherweise wieder auf den Tisch, wenn es zum Beispiel um Zollverhandlungen geht oder genau. Um irgendwelche anderen Streits, die gerade anstehen zwischen Europa und den USA. Von denen sind ja wirklich mittlerweile einige im Feuer. Und wir haben da zum Beispiel in der Ukraine gesehen, dass es mittlerweile kein Tabu mehr ist, Technologien an Verhandlungen teilhaben zu lassen quasi. Also auch in der Ukraine waren zum Beispiel diese Starlink-Satelliten Teil der Verhandlungsbasis, als es um seltene Erden ging, die in die USA exportiert werden sollten. Also auf einmal kommt da möglicherweise eine amerikanische Regierung an und sagt, hey, ja, die Technologie, die wir bauen hier in Amerika, die wird jetzt mitverhandelt. Und fairerweise muss man sagen, wir machen das ja in Europa ja ganz ähnlich. Also auch in Europa wird ja schon seit einer Weile ganz bewusst so reguliert, dass man die amerikanischen großen Technologieunternehmen mehr zur Kasse bitten möchte. Und man sagt, die zahlen ja kaum Steuern hier, nehmen aber immer mehr Geld ein, auch mit europäischen Daten, mit europäischen Verbrauchern. Kommt irgendwie nichts von an in Europa. Das muss doch gehen, da muss doch irgendwie ein bisschen mehr reinkommen. Das ist eine Debatte, die führen wir natürlich auch schon seit Jahren. Und die hat wiederum Trump auch wiederholt zum Anlass genommen, zu sagen, die Europäer, die sind wieder jetzt so fies zu uns, weil die quasi über den Digital Markets Act und andere Regulierungen versuchen, Geld aus uns rauszupressen. Also all das ist mittlerweile ein großer, undurchsichtiger Wust und nicht einfach nur so ein Luxusproblem.
Gerade ist es tatsächlich so, dass es eben wirklich eher wieder eine Art Tauziehen ist und dass eben genauso auch die EU natürlich sich überlegt, wie können wir, wenn jetzt Trump uns Zölle androht, zum Beispiel Gegenzölle erheben auf digitale Dienstleistungen, die ja viel von dort nach hierher fließen. Und alles das macht das so ein bisschen wackeliger, diese Vorstellung, dass eben es ja eigentlich kein Problem ist, ob meine Firma jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder halt in Idaho sitzt.
Wenn man das so zusammennimmt, dann ist es schon kurios. Also wir erleben gerade eine der großen technologischen Revolutionen vielleicht seit immer mit künstlicher Intelligenz. Und das Ganze ist aktuell immer noch ziemlich abhängig von Technologien, die letztlich importiert sind, die aus größtenteils den USA kommen. In Deutschland gibt es die zweitmeisten ChatGPT-Entwickler weltweit nach den USA. Aber es sind eben ChatGPT-Entwickler. Mhm. Und ChatGPT wird von größtenteils Microsoft zur Verfügung gestellt, also über deren Cloud-Services, die wiederum unterstehen im Zweifelsfall der amerikanischen Regierung. Das sind so Sachen, über die hätte man sich früher nur so theoretisch Gedanken gemacht und jetzt auf einmal, ich merke es auch tatsächlich so im Alltag, also ich werde immer wieder gefragt jetzt mittlerweile in so Gesprächen von Unternehmern, von ganz normalen Leuten, die einfach nur überlegen, wie sie vielleicht in ihrer Firma KI einsetzen, was ist eigentlich, wenn irgendwann uns der Hahn zugedreht wird? Was ist, wenn irgendwann ein neuer erratischer Plan der US-Regierung dazu führt, dass die KI-Dienste, die wir uns hier angeschafft haben, nicht mehr aufrufbar sind? Oder auf einmal verlangt jemand Zugriff auf die Daten oder irgendwie sowas? Also die Nutzung von amerikanischer KI, und das ist ja mittlerweile eigentlich fast alles, was auf Clouds läuft, hat ja mittlerweile eine KI-Komponente, das ist für manche mittlerweile ein Risikofaktor geworden und da muss man erstmal mit umgehen können.
Ja, und je weiter die KI-Revolution voranschreitet, umso eher ist es dann halt nicht der kleine Chatbot, den man mal so experimentell im Unternehmen ein bisschen ausprobiert, sondern es ist möglicherweise die absolute Basis des gesamten Unternehmensprodukts, das man entwickelt hat, vielleicht auch über Jahre hinweg, wo man im Kern sagt, ich habe jetzt hier diesen Chatbot und darum herum baue ich ein großes Produkt und eine Firma auf, die möglicherweise auch erfolgreich ist. Und eines Morgens fehlt mir quasi so ein bisschen die Grundfeste eigentlich von dem ganzen Ding, das ich gemacht habe.
Es ist natürlich Spekulation, das muss man sagen. Also wir sind im Moment in keiner Position, dass das tatsächlich irgendwo ernsthaft schon passiert wäre. Aber es ist Spekulation, die durchaus auch an den Unternehmen selber nicht vorbeigegangen ist. Amazon hat erst vor einigen Tagen angekündigt, unter relativ großem Tamtam, dass sie ihre europäischen Server aufstocken wollen. Also die wollen auch Server in Europa anbieten, müssen sie tatsächlich auch wegen regulatorischer Vorschriften. Aber das hat mittlerweile schon so ein Anklang von, nee, wir machen das nicht nur, weil wir müssen, sondern auch, weil europäische Unternehmen, die ja unsere Kunden werden wollen, aus der Sicht von Amazon, schon darauf vertrauen sollen, dass sie hier was Sicheres bekommen. Und genau, das wird auf jeden Fall auch nachgefragt von den Unternehmen. Da ist was relativ Neues. Es bleibt halt ein amerikanisches Unternehmen immer noch, selbst wenn die Server in den europäischen Ländern stehen. Das ist nach wie vor ein Problem für all diese Unternehmen.
Gregor, was würdest du denn empfehlen, was man da machen kann, dann aus deiner Perspektive?
Also aus Sicht von einer Einzelperson oder einem Unternehmen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt über eine KI-Lösung nachdenkt oder gerade an einer forscht oder gerade eine aufbaut, versuchen, das Ganze modular zu bauen. Also nicht einfach nur abhängig sein von einem einzigen Dienstleister, der eine einzige Sache anbietet und dann schmeißt man da alles rein, sondern, und das ist ja eigentlich das Spannende und Tolle an vielen dieser neuen KI-Tools, die lassen sich ja möglicherweise auch so Plug-and-Play-mäßig zusammenstellen. Also man kann verschiedene Infrastrukturen miteinander kombinieren. Man kann sagen, ich nehme dieses Modell für das, ich nehme hier ein Open-Source-Modell. Diese wirklich wichtigen Daten, die dürfen auch gar nicht dieses Unternehmen verlassen. Die laufen bei uns, on-premise nennt sich das, also wirklich bei uns auf einem Raum.
Und ja, da kann nur ein, auf unserem Grundstück.
Genau, richtig. Das wird auch nicht ins Internet angeschlossen und da kann nur ein Open-Source-Modell drauf, was nicht mit dem Internet verbunden ist. Und bei Daten, bei denen es ein bisschen weniger sensibel ist, gucken wir, finden wir vielleicht eine europäische Lösung auch. Da gibt es ja mittlerweile auch immer mehr. Gerade eben hat Mistral, französisches Unternehmen zum Beispiel, angekündigt, dass sie jetzt auch ein Reasoning-Modell haben. Also es gibt auch noch viele andere Unternehmen in Europa, die da zunehmend dran sitzen an diesen Problemen. Aber am Ende sollte man sich einfach nicht abhängig machen von genau einem Anbieter, genau einer Sache. Also so ein bisschen das, was uns mit Google und Facebook passiert ist und den ganzen großen Tech-Unternehmen der letzten Generation, wo wir jetzt da sitzen und sagen, gut, die haben wir jetzt halt. Es ist ehrlich gesagt nicht mehr wirklich drin, da jetzt noch eine Alternative aufzubauen, weil dafür sind die schon viel zu groß und viel zu mächtig. Aber anders als Facebook und anders als Google kann man KI-Modelle verhältnismäßig leicht auch innerhalb eines Unternehmens austauschen, vielleicht ersetzen durch ein anderes Modell und es funktioniert immer noch im Wesentlichen gleich. Also ich glaube, da ist eine ganz große Chance, wenn man es jetzt gerade smart angeht und nicht einfach das Erstbeste nimmt.
Und insofern muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen dankbar, dass Leute wie David Sacks sich da gerade so deutlich äußern, was das Zitat war, was du ja vorhin hattest. Ja. Also wirklich so die Karten auf den Tisch legen und so ein bisschen auch deutlich signalisieren, J.D. Vance, der Vizepräsident ja beispielsweise auch, dass man eben Technologie als Teil von einem geopolitischen Machtpoker auch benutzen möchte, weil diese Deutlichkeit uns vielleicht dann auch die Dringlichkeit in Erinnerung ruft oder klar macht. Und wir ja jetzt noch die Gelegenheit haben, nicht wie in den bisherigen großen Technologierevolutionen einfach nur zuzugucken, sondern wirklich noch unser eigenes Ding zu machen. Also der Zug ist noch nicht komplett abgefahren und da ist es vielleicht irgendwie dann ganz gut, dass besser jetzt kommen diese Aussagen aus den USA, als dass gerade alles total harmonisch klingt und super ist. Und in 5 Jahren hat man dann die böse Überraschung.
In 5 Jahren haben wir hoffentlich auch ein paar große AI-Gigafactories. Das ist gerade noch so eine kleine Story, die läuft. Also es wird nicht nur auf der individuellen Ebene was gemacht. Es geht nicht nur darum, was machen einzelne Leute, einzelne Unternehmen. Es geht auch mittlerweile darum, was macht Europa als Ganzes. Und Europa investiert ja auch zunehmend in KI-Infrastruktur. Es gibt gerade diese Bewerbungsphase um die 5 großen KI-Gigafabriken, die gebaut werden sollen in Europa. Auch in Deutschland wird da wahrscheinlich eins landen am Ende des Tages. Also zu sagen, nee, wir wollen was Eigenes bauen. Was nicht einfach nur europäisch ist, sondern was wirklich besser ist. Und da drücke ich uns auf jeden Fall die Daumen.
Und das war unser KI-Podcast mit Gregor Schmalzriede und Fritz Espenlaub. Und weitere Folgen finden Sie natürlich wie immer in der ARD Audiothek. Und in einer guten Minute hier bei uns die Nachrichten. Und danach blicken wir dann ausführlich auf den Konflikt, auf den Krieg zwischen dem Iran und Israel.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen mehrerer iranischer Geschosse 7 Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Seit Beginn der israelischen Großoffensive sind nach Behördenangaben 224 Menschen im Iran getötet worden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht nach Angaben von Bundeskanzler Merz sehr weit oben auf der Agenda beim G7-Treffen in Kanada. Merz sagte kurz vor dem Abflug dorthin, dass sich Deutschland darauf vorbereitet, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Konkreter wurde er aber nicht. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt am Vormittag der Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion mutmaßlich mit Personenschäden gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26:32. Und bei